Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Es kann nicht sein, dass allein spannende Unterhaltung sich als Krimi ausdrückt. Das kann für mich nicht sein. Da muss es auch noch andere Inhalte geben.
Das ist Otto Elsland aus Rheinstetten bei Karlsruhe. Deutschlandfunkhörer, der uns geschrieben hat, weil ihn die Krimiflut im Fernsehen, so nennt er das, kolossal nervt.
Ich habe schon lange keine Krimis mehr gesehen. Für mich ist momentan das reale Leben Krimi genug. Es ist einfach die Zunahme der Krimifilme und Serien, die eben zum Teil auch schon im Vorabendprogramm stattfinden.
Der Irland-Krimi. Borcherts Fall. Der Zürich-Krimi.
Die Toten vom Bodensee. Montag 20.15 Uhr im ZDF.
Die Toten von Marnow. Heute wieder im Ersten.
Und Sie denken, das hat was mit dem Mord zu tun?
Das wissen wir nicht.
Der Tatort.
Ja, ich meine eben, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich in dieser Sache, was die Krimisendungen und Gewalt beinhaltenden Sendungen angeht, sich deutlich von den Privaten unterscheiden sollten. Denn ich bin Gebührenzahler und das bin ich gerne und bewusst, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen eben einen gewissen Sendeauftrag haben, der durch die gesetzliche Lage da definiert ist, ne? Und aus dieser Aufgabe heraus gibt es eben für mich auch eine Aufgabe, diese Sendequalität hinsichtlich eben speziell jetzt in der Sache Krimi und Gewaltdarstellungen so zu bringen, dass eben nicht weniger solche Darstellungen auftreten. Ne?
Das ist der Medienpodcast des Deutschlandfunks nach Redaktionsschluss. Ich bin Stefan Fries aus der Medienredaktion und ich habe zwei Gäste eingeladen, die für Krimis im Fernsehen verantwortlich sind. Ein Redakteur und Redaktionsleiter vom ZDF und eine Drehbuchautorin, die sich mit der Kritik von Otto Elsland auseinandersetzen. Was wollen Sie denn stattdessen sehen, Herr Elsland?
Tja, was will ich stattdessen sehen? Im Prinzip, Krimi beinhaltet für mich negatives menschliches Tun in seiner ganzen Dimension. Und ich finde eben, es sollte einfach das Gegenteil, das heißt, es sollte positives Tun des Menschen dargestellt werden. Und ich finde, da gibt es genug Material, was man da verarbeiten könnte oder kann. Es kann nicht sein, dass allein spannende Unterhaltung sich als Krimi ausdrückt. Das kann für mich nicht sein. Da muss es auch noch andere Inhalte geben.
Matthias Pfeiffer, Sie sind beim ZDF verantwortlich für Krimis. Und ich habe mal nachgezählt und bin jetzt mal für eine Woche ZDF auf 45 Krimisendungen gekommen. Filme und Serien folgen circa 40 Stunden jede Woche. Warum ist das so viel?
Da haben Sie dann ZDF Neo mitgerechnet, den Vormittag?
Nee, da habe ich nur das ZDF mitgerechnet, aber inklusive der Wiederholungen, genau.
Okay.
Sind Sie überrascht?
Nein, ich bin nicht überrascht, weil die Diskussion kenne ich und es ist ja tatsächlich auch so, wir sind fast ein Krimisender. Wir haben sehr, sehr viele Krimisendungen und Krimi ist das am häufigsten produzierte und gespielte Genre in der ZDF-Fiction. Das ist einfach so. Wir haben auch alle anderen Genres, aber das Krimi-Genre, da gebe ich Herrn Elsland recht, ist das größte Genre. Es hat auf der anderen Seite aber auch die größten Fans, also den größten Erfolg. Und Herr Elsland hat es ja schon angesprochen, es gibt eben ganz, ganz viele Krimi-Fans. Also im Moment, ich bin ja für den Samstag verantwortlich, da haben wir seit Anfang des Jahres, sicher auch noch Corona-bedingt, dass die Leute zu Hause sitzen. Wir haben nochmal steigende Zahlen. Es gucken unsere Samstagskrimis zwischen 7 und 9 Millionen Zuschauern. Das sind 23-24% Marktanteil, also ein Viertel aller Zuschauer, die überhaupt irgendeinen der zahlreichen Sender gucken, schauen sich dann den Krimi an. Und wenn wir dort mal kein Krimi spielen, dann weiß ich, habe ich spätestens Montag im Postfach Proteste von Zuschauern, die sagen, warum habt ihr denn da unsere Krimireihe nicht gespielt? Also das sind dann die Krimi-Fans auf der anderen Seite, die ihre Krimis sehen wollen. Und ein anderes Programm, beispielsweise Samstag senden, hat das bei weitem nicht so viele Zuschauer. Und Sie können das ja über die Woche verfolgen. Da wechseln wir uns ja mit der ARD auch ab. Also Donnerstag läuft ein Landschaftskrimi in der ARD, am Freitag läuft der Freitagskrimi im ZDF, dann läuft Samstag der Krimi im ZDF und Sonntag der Tatort in der ARD. Die meisten Zuschauer sind immer dort, wo gerade der Krimi läuft, in der Regel.
Matthias Pfeiffer verantwortet viel Krimi im ZDF, aber er wäre nichts ohne Leute, die die Drehbücher schreiben. Eine von ihnen ist Dorothee Schön, eine der erfolgreichsten Drehbuchautorinnen in Deutschland. Sie hat allein 17 Tatortfolgen geschrieben, so viele wie keine andere Frau. aber auch viele Nicht-Krimis, zum Beispiel die Historienserie Charité im Ersten, die sie mit erfunden hat. Frau Schön, was fasziniert Sie denn als Macherin am Krimi?
Ja, also ich verdanke eigentlich dem Tatort so ein bisschen auch meine berufliche Karriere, weil ich mit meinem ersten Tatort eigentlich erst so wirklich reüssiert habe. Von daher schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen war ich immer fasziniert von dem Genre, weil ich fand, dass man dort eine sehr realistische Lebenswirklichkeit erzählen kann, wenn man bereit ist, die Spielregeln des Krimis zu erfüllen. Also Sie können ein Krimi in jedem denkbaren Milieu spielen lassen, in jeder Konstellation oder jedem Konflikt. Sie können jedes Thema wählen, egal ob es, keine Ahnung, um Orchideenzüchter oder um Arbeitslose oder um Polizisten oder um Villenbesitzer oder ich weiß es nicht. Also es ist eigentlich ganz egal, in welchem Milieu oder in welchem Kontext die Geschichte spielt, wenn man sich an die Regeln des Genres hält. Und das fand ich insofern spannend, weil mich der Realismus des Krimis immer interessiert hat. Also meine Krimis hatten immer ein Thema oder ein Anliegen oder eine Geschichte, die sehr viel mit der Realität zu tun hat. Und andere Genres, also zumindest damals, als ich angefangen habe zum Schreiben, waren so, ich sage jetzt mal, die Alternative war Rosamunde Pilcher, ja, und das hat mich nicht interessiert. Von daher war der Krimi für mich ein tolles Genre, um realistische Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass die Krimi-Fans nicht unbedingt Gewalt sehen wollen oder das Negative sehen wollen, sondern dass die Fans an Konflikten interessiert sind. Also einem Krimi liegt ja immer ein menschlicher Konflikt zugrunde, der natürlich, ich sage jetzt mal im schlechtesten Fall, eben zu so einer Tat führt, die man dann aufklärt. Aber da werden ja nicht nur negative Gefühle beim Zuschauer oder Gewaltdarstellungen, muss es auch gar nicht geben, sondern das kann auch sehr psychologisch irgendwie und sehr interessant sein. Aber ich muss auch Herrn Elsland recht geben, mir wird es auch ein bisschen zu viel. Und das sage ich als jemand, der nun viele Krimis geschrieben hat. Aber ich, ganz ehrlich, ich kann diese vielen Krimis auch langsam nicht mehr sehen. So, ich freue mich auch, wenn andere Dinge kommen.
Also ich kann Herrn Elsland auch verstehen. Wir haben in der Tat sehr, sehr viele Krimis, vielleicht auch zu viel. Wir machen natürlich auch andere Programme, also am Fernsehfilm der Woche. Wir haben da auch gerade, gestern hatten wir eine Stoffsitzung und haben da auch komplett mal Krimi ausgeschlossen, haben gesagt, wir reden nur über gesellschaftlich relevante Komödien, wir reden über Themenfernsehspiele, über Dramen und haben extra mal Krimis ausgeklammert, um dort auch vielleicht alles wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, weil ich denke ja auch, dass wir Geschichten in allen möglichen Genres erzählen sollten. Und wir haben ja auch Familienserien, Arztserien und so weiter. Also wir haben ja andere Genres. Ich wollte aber auf Frau Schön noch mal eingehen, weil mir das gefallen hat, wie Frau Schön erzählt hat, wie sie zum Krimi gekommen ist. Und mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe in Vorbereitung auf heute mal darüber nachgedacht. Und dann kam mir in den Sinn, dass mich Krimi von Anfang an beschäftigt hat im Fernsehen. Ich habe 1984 angefangen als Volontär im DDR-Fernsehen in Berlin-Adlershof. Ich bin im Osten geboren und war sofort dort von Krimi fasziniert. Und warum? Und das passt jetzt zu Frau Schön, weil der Krimi in so einer Diktatur in Ostdeutschland, in der DDR, das einzige Genre war im Fernsehen, wo ein Stück realistischer als in allen anderen Formaten erzählt werden konnte. Einfach, weil man zugespitzte Konflikte nicht anders erzählen kann. Da muss man sich dann der Realität stellen. Mhm. Und ich traf dann viele Macher im DDR-Fernsehen, die, und das habe ich versucht, bis heute beizubehalten.
Aber Herr Pfeiffer, das sollte ja heute nicht mehr gelten jetzt, ne?
Nein, ich erkläre Ihnen gleich, warum. Ich habe dann begriffen, dass Krimi ein trojanisches Pferd sein kann, um spannende Gegenwartskonflikte und Gegenwartsthemen an den Mann und die Frau zu bringen. Das galt damals unter der Bewachung der SED und das gilt aber immer noch, weil es ist in der Tat nicht so einfach, bestimmte Themen vielleicht in einem Themenfernsehspiel zu erzählen, weil man da vielleicht auch Zuschauer gar nicht in dieser Millionenhöhe erreicht. Über den Trick, diese Geschichten in eine Krimi-Struktur zu packen, wo die Konflikte von Anfang an hochgefahren sind, wo eine Spannungsdramaturgie und ein, erzählt wird, wo es um die Lösung eines Rätsels geht, gelingt es uns, spannende, relevante Themen, die sonst vielleicht nicht so viele Menschen erreichen würden, den Menschen nahe zu bringen. Und in einer Gesellschaft, die sich immer mehr in kleine Grüppchen, in kleine Blasen aufspaltet, finde ich das eine wichtige Aufgabe, wichtige Themen auch an viele Leute ranzutragen, die vielleicht sich sonst dieses Thema gar nicht angucken würden und von vornherein nicht einschalten würden. Und insofern würde ich mal die steile These wagen, die ist jetzt wirklich steil, Herr Elsland, dass ja. Krimi dadurch auch eher das Gegenteil erreichen kann, Gruppen, die in der Gesellschaft wenig miteinander zu tun haben, über das Erlebnis des Gucken und des Durchleitens dieser Konflikte, die da erzählt werden, wieder miteinander mehr zu verbinden.
Also das sehe ich jetzt genau entgegengesetzt wie Sie.
Das habe ich mir gedacht.
Ich finde, das hat für mich so einen Ablenkungscharakter von den wirklichen Problemen des Lebens. Dass ich da sage, ich ziehe mich da in eine Nische, in eine Blase zurück und da habe ich alle Probleme, die Welt so hat, aber ich muss mich hier um nichts kümmern. Und das ist natürlich ein Kernpunkt meiner Kritik an den vielen Krimis. Wobei ich gleich mal sagen möchte, ich bin natürlich nicht für krimifreie Welt, also ich bin kein Irrealist. Ich weiß schon, Krimi gehört zum Leben irgendwo mit dazu. Aber es geht einfach um die Zahl, um die Quantität. Ne? Das ist eigentlich ein Punkt, der mich sehr, sehr stört an dieser Flut, wo dann, weil ich auch meine, ein Mensch kann nur eine gewisse Quantität an Gewalt, an Negativen, an diesen Problemen, die eben in den Krimis auch behandelt werden, verkraften. Und wenn er die Dosis, sage ich jetzt, oder diesen Input hat, dann sagt er, okay, aber jetzt lass mich mit allem anderen in Ruhe.
Aber das heißt doch, Herr Elsland, wenn ich Sie richtig verstehe, ja, Krimi fänden Sie okay, wenn es zum Beispiel keine Gewalt gäbe?
Ja, auf jeden Fall würde das für mich eine deutliche Qualitätssteigerung darstellen.
Da habe ich jemanden für Sie, weil Dorothee Schön hat nämlich auch einen Krimi ohne Gewalt gespielt. Frau Böhm heißt Nein, heißt der, 10 Jahre alt mit Senta Berger.
Sie sind nach unseren Informationen allein zuständig für die Abrechnung der Vorstandsbezüge?
Ja.
Frau Böhm, Sie können uns helfen, wenn Sie eine Aussage über die exorbitanten Prämien machen, die der Vorstand nach der Übernahme von Redwater bekommen
hat. Ich muss erst mal nachdenken.
Kennen Sie den Film, Herr Elsland?
Kenne ich leider jetzt nicht, aber wenn es den gibt, werde ich mir den nicht sofort anschauen.
Genau, da geht es um eine Mitarbeiterin eines großen Unternehmens, das übernommen wird, Frau Schön. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, weil Sie erzählen es besser. Und sie weigert sich dann, überhöhte Vorstandsgehälter auszuzahlen.
Ja, wunderbar, genau, das sind richtige Themen. Das ist ein gutes Beispiel für ein Thema, was eben außerhalb dieser Gewaltgeschichte läuft.
Da kann ich irgendwie dazu beisteuern, irgendwie Frau Böhm sagt, nein, Senta Berger hat das damals gespielt. Das ging ja nach einem wahren Fall von einer Sekretärin, die das damals bei dieser Mannesmann-Übernahme quasi diese Prozesse ins Rollen gebracht hat, weil sie sich als kleine Buchhalterin geweigert hat, diese hohen Prämien auszuzahlen. Das war tatsächlich nicht so einfach, diesen Stoff unterzubringen, aus dem ganz einfachen Grund, weil eben alle diese normalen Zutaten, und das in dem Fall war klar, dass Gewalt keine Rolle spielen würde, aber es war ein kompliziertes Wirtschaftsthema, es gab keine Liebesgeschichte, es war eine ältere Protagonistin und die Sache geht am Ende auch nicht gut aus. Mhm. Also wo man sagen muss, alle diese Beispiele, was man eigentlich alles nicht machen darf, um Erfolg zu haben im Fernsehen, war da einfach nicht gegeben. Und es war auch tatsächlich.
Ist der schon gelaufen, der Film?
Der ist schon etwas älter.
Und wie war dann die Reaktion?
Die Reaktion war sensationell gut. Und zwar, wir haben also sogar die Champions League mit einem Bayern-München-Spiel geschlagen, was man erstmal schaffen muss.
Super.
Gratulation.
Was meine These stützt, dass die Menschen durchaus realistische Geschichten sehen wollen, die sich auch mit ihrer Wirklichkeit beschäftigen. Und mit dieser Figur konnten sich einfach sehr viele Menschen identifizieren. Mhm. Aber ich weiß auch, wie schwierig es ist, dafür die richtigen Partner zu finden und die richtige Unterstützung, weil es halt, ich sage jetzt mal, nicht ins Schema passt. Also selbst in einem Format wie dem Tatort, ja, kann man andere Geschichten erzählen, wo ich mal sagen würde, mit so einem Krimi hätte Herr Elsland kein Problem. Ich habe zum Beispiel geschrieben, Mord ist die beste Medizin für die Münsteraner, was ja ein lustiges Krimi-Format ist. Also die Münsteraner, die gucken sich die Leute an, irgendwie, weil das eigentlich ein Komödien Duo ist, die da ihre Witzchen machen irgendwie, und das ist nicht ernst und es geht eigentlich auch nicht um Gewalt. In dem Fall hat es ein ernstes Thema, was ich mir zur Aufgabe gestellt hatte, nämlich da geht es um Drug Shortage, also um den Mangel an Medikamenten, mit dem jemand krumme Geschäfte macht, was ein reales Problem ist.
Haben Sie eine Ahnung, warum Hölzenbein dieses Präparat untersucht hat?
Nee, keine Ahnung. Cytarax ist jedenfalls derzeit eines der teuersten Mittel auf dem Markt. Ein Mann ihrer Statur benötigt circa eine Infusion von 50 Millilitern. Das entspricht 25.000 Euro.
25.000 Euro für ein Schnapsglas voll?
Ich weiß das von befreundeten Medizinern, die mir da schon oft dazu Informationen gegeben haben, dass wir große Mängel haben daran, bestimmte Medikamente herzubekommen, weil die in Deutschland nicht mehr hergestellt sind. Wir erleben das jetzt in der Corona-Krise, dass das ein massives Problem ist, so, was man lange ignoriert hat. Und ich behaupte mal, man hätte nie so viel Aufmerksamkeit für so ein Thema bekommen, wenn man nicht das über den Tatort am Sonntagabend erzählt hätte. Da haben sich irgendwie, ich glaube, 12 Millionen Leute angeguckt. Ich kann Ihnen versichern, dass am nächsten Tag in der Klinik die Krebspatienten sehr genau nachgefragt haben, was für Medikamente sie da eigentlich kriegen und wo die herkommen. Das haben mir dann wiederum andere aus dem Klinikalltag erzählt. Das heißt, man kann, und da gebe ich Herrn Pfeiffer recht, Themen setzen in einem populären Genre wie dem Krimi, die Menschen dann doch sehr nachhaltig bewegen und auch beschäftigen und nicht nur so, ich sage jetzt mal, als Ablenkung von der Wirklichkeit, denn das kann Fernsehen ja immer sein, das kann auch Klinik unter Palmen kann Ablenkung von der Wirklichkeit sein. Das, was Sie da beklagen, wo Sie sagen, die Leute wollen dann von der Realität nichts wissen, weil sie lieber Krimi gucken, den Vorwurf könnte man natürlich jeder Art von Fernsehkonsum machen.
Krimi ist eben auch dann sehr schnell oder kann sehr schnell sein. Also ich sehe ja, was uns oft vorgeworfen wird, dieses Gefäß. Ich meine, das geht ja letztlich, wenn man es mal analysiert, gehen so Krimi-Strukturen zurück bis zum ganz traditionellen Tragödienerzählen in der Antike unter Aristoteles. Und vielleicht ist es heute die moderne Form, wie man so zugespitzte Tragödien und Konflikte, die keine andere Lösung mehr fanden, erzählen kann. Aber wir versuchen das gerade, Herr Elsland, natürlich nicht in jedem Krimi, aber ganz oft in diese Krimis spannende, heutige Themen aus der Gesellschaft reinzubringen. Und das geht eben in so einer Form gut, weil es eben eine gelernte Form ist, wie eine Geschichte aufgebaut wird. Und das hat den Vorteil, dass die Autoren dann auch relativ schnell agieren können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel zu einem Themenfernsehspiel. Ich habe diese Woche auf den Tisch bekommen, ein Themenfernsehspiel über diesen, das passt zu dem Thema von Frau Schön, zu dem, wer sich noch daran erinnert, an diesen Bottropper Apotheker, der Krebsmedikamente gepanscht hat, um seine Margen an Profit zu erhöhen.
Haft wegen gepanschter Krebsmedikamente. Ein Apotheker aus Bottrop muss für 12 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, sich auf Kosten von Menschen bereichert zu haben, die um ihr Leben bangten. Wie viele Patienten betroffen sind, blieb im Prozess offen. Das Gericht verhängte ein Berufsverbot. Der 48-Jährige darf nicht mehr als Apotheker arbeiten.
Und dann sind Menschen gestorben an Krebs, die eben nicht die richtigen Chemotherapien bekommen haben. Das wurde mir jetzt angeboten als Themenfernsehspiel für den Montag. Das musste ich ablehnen, weil wir es inzwischen 2 oder 3 Mal, und zwar unmittelbar nachdem diese Ereignisse passiert waren, als ein Tatmotiv und als eine Geschichte in 90 Minuten und 60 Minuten Krimis erzählt hatten. Sicher nicht ganz mit dieser Tiefe, aber wir haben das Thema aufgegriffen und haben uns damit beschäftigt. Und wie ich jetzt ja von Frau Schön erfahre, hat es die ARD auch gemacht. Für die Zuschauer, könnte ich vermuten, die gerne Krimis gucken, ist das eben interessant, diesen zugespitzten Konflikten auf die Spur zu gehen. Und vielleicht, das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, lernen Sie da für Ihr Leben auch was, in Konfliktsituationen vielleicht vorher reagieren zu können und nicht erst, wenn es in der Katastrophe mündet.
Jetzt habe ich aber so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass, was Herr Pfeiffer erzählt hat und auch Frau Schön, dass eigentlich andere Geschichten erzählt werden im Krimi als die eigentliche Krimi-Handlung. Das heißt, Herr Elsland muss eigentlich ein bisschen über den Kriminalfall hinwegsehen, um die eigentliche Geschichte zu erkennen, oder?
Ja und nein. Also das hängt von der Qualität, würde ich mal sagen, des Krimis ab. Es gibt natürlich schon irgendwie auch Krimis, die, ich sage jetzt mal, relativ fantasielos das immer gleiche Schema irgendwie runtererzählen. Aber in einem Punkt würde ich Herrn Elsland sogar recht geben, weil Sie jetzt gerade, Herr Pfeiffer, das Beispiel von diesem Apotheker aus Bottrop genannt haben. Ich war ganz erschrocken, als dieser Fall in der Presse aufkam, weil der war ungefähr, ich glaube, ein Jahr oder so nach meinem Tatort, wo es genau ich das erfunden hatte, so diese Form des, der Kriminalität.
Ja. Mit diesem,
und ganz ehrlich, da hat es mich kalt gegruselt, weil ich dachte, unter Umständen habe ich diesen Mann durch meine Geschichte erst auf die Idee gebracht, dass man damit ja sozusagen Geld machen kann. Denn den Fall gab es damals noch nicht. Und da würde ich jetzt, wäre das vielleicht tatsächlich ein Punkt an Herrn Elsland, irgendwie, dass Menschen natürlich auch durch Krimis auf Ideen kommen, irgendwie, die ihnen vielleicht vorher nicht gekommen sind. Es muss ja nicht immer Mord sein. Also man bringt ja nicht gleich seine Frau um, wo man gestern irgendwie einen Krimi gesehen hat, wo es eine tote Frau gab. So. Aber man beschäftigt sich natürlich schon in den Krimis mit Problemen und mit Gewalttaten und auch mit anderen Formen irgendwie von Kriminalität, mit Drogen, mit diesem und jenem, was für die Leute vielleicht dadurch auch ein Gewöhnungs- oder auch ihre Fantasie anregt.
Spannend. Also ich gebe zu, ich habe so einen Fall auch gehabt in meiner Frühzeit als Redakteur. Da war ich ganz erschrocken. Da stand die Mainzer Polizei in meinem Büro und wollte damals noch eine Videokassette von, ich habe ja 20 Jahre Soko Leipzig betreut, von Soko Leipzig aus der ersten Staffel haben und sagte, sie haben hier einen Juwelierräuber festgenommen in Mainz, der war mit einem Sprengstoffgürtel versehen und behauptete im Juwelier, er wird hier ferngezündet, wenn der Spuck nicht rausgerückt wird. Das war dann eine Attrappe, er wurde überwältigt, festgenommen. Und in der Vernehmung gab dieser Mann an, auf den Trick wäre er gekommen, weil er eine Folge Soko Leipzig gesehen hat, wo genau das als Geschichte drin vorkam.
Gefährlich, gefährlich.
Ja, aber da sind wir doch genau bei Herrn Elslands Punkt eigentlich auch, wie sozusagen Krimi und Realität irgendwie miteinander zu tun haben. Also
ja, und verschwimmen, ne?
Klar, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist jetzt vielleicht ein etwas lustiges Beispiel. Ich habe von Kriminalkommissaren, und ich recherchiere ja immer sehr viel, wenn ich sowas mache, auch gehört, dass Krimis fälschlicherweise den Menschen immer noch suggerieren, dass man jemanden umbringen kann, indem man einen Föhn in eine Badewanne wirft. Und sie jedes Jahr Fälle haben von versuchten Mord, wo Ehemänner ihren Frauen den Föhn ins Wasser schmeißen. Und es natürlich nichts anderes gibt als einen Kurzschluss, weil inzwischen ist es quasi durch unser modernes Stromnetz abgesichert.
Genau,
und die Ehefrauen dadurch natürlich irgendwie das überleben und anschließend ihren Mann wegen versuchten Mord anzeigen. Also in gewisser Weise.
Es gibt doch die Angst, genau. Es gibt, glaube ich, auch wirklich die andere Variante. Ich kenne auch Fälle, wo Leute einfach oder gewarnt sind, weil sie das im Krimi gesehen haben. Sprich, siehe zum Beispiel die Internet-Dating-Seiten, wo sie dann aus dem Fernsehen wussten, aus den Krimis wussten, Achtung, da sind nicht nur nette potenzielle Liebespartner, da kann sich auch der eine oder andere Sexualtriebtäter dahinter verbergen. Deshalb die Sachen abgebrochen haben oder vorher zumindest bei einer Freundin ihre Adresse hinterlassen haben oder gesagt haben, dann treffe ich mich, wenn ich mich nicht melde, horch mal nach. Also ich hatte ja erst den Fall genannt mit dem Sprengstoffgürtel, vielleicht auch ein lustiger Fall, eher und mit dieser Attrappe. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, dass die Leute durch das Schauen von Krimis in ihrer Wahrnehmung und in ihrem Verhalten aufmerksamer sind.
Ja, aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben, wenn ich Herrn Elsland da richtig verstehe, gibt es ja auch einfach im Fernsehen viel mehr Gewalt oder viel mehr Kriminalität zu sehen als eigentlich in Realität. Also ich glaube, dass es im deutschen Fernsehen wahrscheinlich pro Jahr mehr Morde gezeigt werden, als wir tatsächlich haben.
Ja. Also im Bild sind 1000 Worte, das weiß man ja. Ne? Und wenn eine blöde Gewaltdarstellung. Also das haben wir selber erlebt bei uns, als unsere Enkelkinder da waren. Und dann hat unsere Tochter, also unsere Enkeltochter damals gesagt, guck mal, was die für Sachen machen. Und dann habe ich gesagt, du, das wohl meine, dass du das anguckst und so. Ne? Mhm. Also die war schon entsetzt, es war jetzt nichts ganz Extremes, aber wir haben schon gemerkt, das Kind nimmt das eigentlich nicht positiv jetzt auf, was da abgeht, was die Menschen da gerade tun. Mhm. Ne? Also deswegen würde ich da schon mal noch eine Differenzierung sehen zwischen...
Also ich würde da Herrn Elsland total recht geben. Und aber aus dem Grund gibt es ja, weil Sie waren ja bei den öffentlich-rechtlichen Programmen, aus dem Grund haben wir ja auch immer die Alternativprogrammierung. Also wenn wir am Samstag einen harten Krimi erzählen, zeigt die ARD in der Regel ein Familienshow-Programm an diesem Tag.
Das wollte ich jetzt auch mal noch fragen. Gibt es da eine echte Absprache zwischen ARD und ZDF?
Da gibt es Absprachen, natürlich. Die Planungsredaktionen stimmen sich da ab. Wenn die ARD am Donnerstag ein Krimi sendet, senden wir den Landarzt. Am Freitag haben wir den Freitagskrimi. Die ARD hat eine Familienunterhaltung. Dann können sich natürlich die Eltern oder Großeltern, die dann linear Fernsehen gucken wollen mit ihren Enkeln, da dann eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen. Weil da gebe ich Ihnen sofort recht, die 20:15 Uhr Krimis sind keine Krimis, die sich kleine Kinder angucken sollten.
Ja. Jetzt hat Frau Schön, ja.
Ja, ich wollte da noch ergänzen, irgendwie, dass ich glaube, gerade weil der Krimi so ein populäres Genre ist und auch in meinen Augen etwas überstrapaziert irgendwie im deutschen Fernsehen, finde ich, hat er eine besondere Verantwortung. Und der wird er eben leider irgendwie nicht immer gerecht. Und ich würde da mal gerne einen Punkt ansetzen, wo ich finde, irgendwie darüber sollte man mal nachdenken. Er erzählt natürlich oft mit Stereotypen und bildet eine Welt so ab, die, da hat Herr Elsnert recht, die natürlich so nicht 1:1 ist. Und wenn, ich sage jetzt mal, Personen, Rollen, die einen Migrationshintergrund haben, immer nur als Täter und als was guckst du und als, ich sage jetzt mal, als in Form von arabischen Clans irgendwie auftreten, dann ist es natürlich, prägt es irgendwie ein Bild auf Mitbürger, die zu 99% irgendwie vielleicht gut integriert sind und einen tollen Job machen irgendwie und mit all dem nichts zu tun haben, aber die so quasi das durch dieses Bild irgendwie, was Krimis oft entwerfen, stigmatisiert sind. Oder ein anderes Beispiel: Es ist nun mal so irgendwie, dass Mörder sind irgendwie in Deutschland irgendwie, und ich glaube nicht nur in Deutschland, zu fast ausschließlich Männer. Also die wenigsten Morde werden von Frauen begangen. Im Krimi werden überdurchschnittlich viele Morde irgendwie von Frauen begangen. Ein Stück weit kann ich es verstehen, aus dem ganz einfachen Grund, dass man als Autor nicht immer wieder die gleiche Geschichte erzählen will und es dann interessant findet, eine weibliche Täterin zu haben. Aber es hat mit der Realität, die wir haben, tatsächlich eigentlich nicht viel zu tun. Also Frauen werden eher in Ausnahmefällen irgendwie zu Mörderinnen. Und das sind jetzt mal nur zwei Beispiele, wo der Krimi sich quasi drüber hinwegsetzt über die Realität, sondern sich die Welt so backt, irgendwie, wie sie für ihn halt gerade passend ist. Und ich glaube, dass man da sehr aufpassen muss, von Seiten auch der Redaktionen, darüber nachzudenken, was für ein Bild der Gesellschaft zeichnen wir. Genau. Weil das ist so quasi eine Realität, wie der Zuschauer sie dann eben auch als wahr irgendwie und als gegeben hinnimmt.
Also das kann ich nur unterstreichen, was Sie sagen, Frau Schön. Das appelliert an unsere Verantwortung, und so verstehe ich das auch von Herrn Elsland. Da hat er völlig recht. Wir müssen uns gegen solche Stereotypen stellen. Ich habe ja vorhin die Soko Leipzig erwähnt. Wir haben also auch aus diesem Grund in das Ermittlungsteam von Anfang an da immer eine Figur mit, also weil wir eben nicht auf der anderen Seite immer den Menschen mit Migrationshintergrund als Kriminellen darstellen wollen. Wir haben immer im Team, ob das Tyrone Ricketts war als Afrodeutscher, später die Nilam Farouk oder die Emi Musul jetzt, wir haben da immer eine von den vier Figuren, hatte einen Migrationshintergrund, den wir auch irgendwann mit thematisiert haben, aber sonst sie eben als erfolgreiche, in der Gesellschaft integrierte Figuren erzählen. Es gibt eben bei den vielen Krimis, gibt es eben auch schwarze Schafe, und es gibt solche und solch erzählte Krimis, da stimme ich Frau Schön zu. Mhm. Und es ist auch so, thematisch ist es natürlich so, also Frau Schön sagt das mit den Männern und Frauen, es ist auch so, man könnte es auch noch unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich hab ja vorher die Freitag-Krimis betreut und da gehörte zu diesem Sendeplatz mit Aktenzeichen XY. In Aktenzeichen XY, was ja reale, ungelöste Fälle logischerweise behandelt, sind es in den allermeisten Fällen Fälle, wo sich Opfer und Täter nicht kennen. Also organisierte Kriminalität zum Beispiel oder jemand war als Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort, weil das die Fälle sind, die von der Kripo am schwersten aufgeklärt werden können, wenn sich halt Zufallsbegegnungen ergeben oder keine Verbindung zwischen Opfer und Täter da sind. Ich glaube, es versteht sich von selbst, dann ist es besonders schwer, so einen Fall aufzuklären. Deshalb häufen sich solche Fälle in dem Format Aktenzeichen XY, Real Crime, in unseren 90 Minuten Krimi-Geschichten oder den 60ern, 45ern haben wir ganz oft Beziehungstaten im weitesten Sinne, weil das natürlich die Geschichten sind, die sich emotional besser erzählen lassen, wenn es zwischen Opfern und Tätern einfach persönliche Bezüge gibt.
Aber jetzt haben Sie ja praktisch von Seite der Macher beide gesagt, Herr Pfeiffer und Frau Schön, dass man eigentlich Geschichten mit dem Vehikel dieser Kriminalität gerne erzählen kann, eben auch in Beziehungstaten, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Pfeiffer. Mhm. Aber da ist ja die Frage an Frau Schön, es gibt ja ständig Beziehungsschwierigkeiten, also zwischen Paaren, in Familien, mit Freunden. Da entstehen ja selten Straftaten draus. Diese Geschichten sind aber...
Also ich habe nur, Herr Friester, ja. Nur damit das klar ist, ich meine mit Beziehungstaten jetzt nicht nur unbedingt die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern also wirklich Beziehung in jeder Hinsicht, eine persönliche Verbindung zwischen zwei Menschen.
Genau, mir geht es nur um die Frage, dass wir ja in unserem Alltag ständig Konflikte haben mit Leuten, die wir kennen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ohne dass da jetzt eine Straftat draus erwächst. Deswegen meine Frage an Frau Schön. Können Sie denn überhaupt nicht Krimis unterbringen als Drehbuchautorin? Interessieren sich da Redaktionen für Geschichten unterhalb von Kriminalität, die aber durchaus konfliktreich und deswegen interessant zu erzählen sind?
Wenn ich das nicht könnte, irgendwie, dann würde ich wahrscheinlich meinen Beruf aufgeben. Also ich habe natürlich irgendwie auch immer die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel, ich schreibe ja gerade irgendwie an einem oder habe gerade geschrieben ein Drehbuch, irgendwie, was ich mit die Geschichte einer Ärztin, wie sie die erste Corona-Welle im Frühjahr letzten Jahres erlebt hat in ihrer Klinik. Das sind ganz realistische Geschichten oder ich habe auch schon geschrieben, der letzte schöne Tag, das ist auch kein Krimi, irgendwie, wo es um die Verarbeitung eines Suizids irgendwie in der Familie ging, irgendwie wie der Vater und die Kinder das irgendwie erleben. Also ich finde, man kann schon irgendwie auch andere Themen erzählen und ich zumindest irgendwie habe auch kein Problem, irgendwie die unterzubringen. Aber ich weiß auch, ich habe vom Krimi viel gelernt, weil ich glaube, ein Krimi zu schreiben diszipliniert einen Autor dahingehend, sich zu überlegen, was interessiert ein Zuschauer, wie bleibt er bei der Stange, wie muss ich eine Geschichte aufbauen, irgendwie, dass sie nicht langweilig ist. So, also ich finde irgendwie, Krimi ist ein guter Lehrmeister, nichts langweiliger als ein langweiliger Krimi.
Ja, das stimmt.
Und wenn die alle immer so trippel-trappel, irgendwie der Kommissar von einem zum anderen wackelt irgendwie und fragt, wo waren sie am Dienstag zur Tatzeit, so quasi, da schlafen einem ja die Füße ein. Denke ich mal, irgendwie, man kann als Autor vom Krimi eine Menge lernen, aber man muss eben auch bereit sein, mehr als nur das Abhaken von diesen üblichen Krimi-Wendungen zu erzählen, weil die Zuschauer heute sind so geübte Gucker, ja, dass die einem das auch nicht verzeihen und dass die im Grunde irgendwie relativ schnell wissen, wenn der schon so finster um die Ecke guckt, der war es dann nie irgendwie, weil dann wäre es ja ein Kurzfilm und so. Also die sind hochtrainiert im Krimi-Gucken und man muss sich schon was einfallen lassen, irgendwie, um die noch zu überraschen oder die zu interessieren.
Aber jetzt haben Sie beide so beschworen, wie man über Krimis interessante Geschichten erzählen kann. Also als trojanisches Pferd, hat der Pfeiffer gesagt. Aber es gibt ja einfach auch wahnsinnig viele Krimis und Hand aufs Herz, wahrscheinlich ist jetzt nicht jede Soko-Folge, die im Vorabendprogramm läuft oder die Rosenheim-Cops nachmittags, das große Psychogramm mit einer tiefgehenden Geschichte, da ist doch eigentlich auch viel von dem dabei, wo Sie, Frau Schön, sagen, das ist, wo waren Sie gestern um 18.30 Uhr? Also brauchen wir
wenn man
wirklich
daneben
diese
die Bügelwäsche
Sachen?
Macht, ganz ehrlich, irgendwie, dann ist das, ist man froh, irgendwie, wenn das nicht so raffiniert ist, dass ich wahnsinnig aufpassen muss, um auch nur keinen Halbsatz irgendwie zu verpassen. Also das hat auch ein bisschen was mit der Tageszeit zu tun. Und natürlich ist es am Vorabend ein anderes Publikum mit einem anderen Bedürfnis, die irgendwie nicht von einem Schocker in den Sessel gedrückt werden wollen, sondern irgendwie die nebenher noch, ich keine Ahnung, das Abendessen kochen und sich gut unterhalten wollen. Ich glaube, was eine große Rolle beim Krimi spielt, sind die Figuren der Ermittler. Sind das Figuren, die ich mag und denen ich gerne folge? Und ich glaube, dass da der Krimi auch, ich sage jetzt mal, eine pädagogische Funktion hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich, bevor ich meinen allerersten Tatort geschrieben habe, habe ich mich beworben als junge Autorin. Da wurden Nachwuchskommissare für Bayern gesucht. Und ich hatte, man konnte sich als junger Autor bewerben und einen Vorschlag machen, was für Figuren man sich im Tatort wünscht. Und ich hatte damals ein Paar mir ausgedacht, eine junge Kommissarin mit einem älteren Kollegen und das auch ausgeführt. Und ich habe es immerhin geschafft, beim Bayerischen Rundfunk mit der Idee mal vorgelassen zu werden zum damaligen Fernsehspielchef, der gesagt hat, er hätte es gern gelesen und es wäre auch ganz alles prima irgendwie. Aber eine Frau als Kommissarin in Bayern ist absolut undenkbar. Und deswegen, also so leid es ihm tät, ich könnte mit meiner Idee da nicht punkten. Und es wurden dann in Nemetsch und Wachtfeitel, diese beiden, die ja sehr erfolgreich bis heute sind. Und ich kann mich erinnern, dass kurz darauf Lena Odenthal als erste Tatortkommissarin an den Start ging, wo ich dachte, boah, also der Südwestfunk, der traut sich wirklich was. Weil ich hatte nun gerade gehört beim Bayerischen Rundfunk, eine Frau als Kommissarin ist undenkbar. Ja? Und das, daran sehen Sie, dass der Tatort und der Krimi überhaupt eben auch einen großen Einfluss, also heute wundert sich da niemand drüber, irgendwie, wenn eine Frau irgendwie mit im Team ist oder das Team anführt oder auch allein ermittelt. Also da hat eine Emanzipation stattgefunden, die ich auch sehr positiv finde.
Aber sicherlich über den Krimi, das war die gesellschaftliche Emanzipation, die dann der Krimi übernommen hat. Ne?
Ja, sowohl als
nicht
auch. Also
ich glaube,
da würde man ihm zu viel zutrauen. Aber, aber man darf auch nicht unterschätzen, irgendwie, wenn ein Millionenpublikum kompetente, interessante Frauenfiguren in solchen wichtigen Rollen erlebt, die ihren Job irgendwie gut machen,
ja,
dass
sicher,
das auch einen Einfluss hat. Das wären Figuren, die hätte es in den 70er Jahren oder in den, gucken Sie sich mal die alten Krimis an, irgendwie nichts gegen den Kommissar oder Derek oder so irgendwie, aber
genau.
Wenn Sie das vergleichen mit heute, stellen Sie fest, da hat sich auch was getan.
Das sind jetzt natürlich alles Erklärungsmuster, die sicher alle ihre Berechtigung haben. Und ich finde auch, die Frau Schön hat es sehr gut alles erklärt, dass man auch in Krimi mehr Qualität reinbringen kann, also von der Gewalttat jetzt abgesehen. Das finde ich sehr lobenswert und das finde ich auch toll, wenn man da mit der Ambition da rangeht. Aber die Quantität ist nach wie vor für mich nicht akzeptabel. Das finde ich einfach, da müssen sich die Macher andere Gedanken machen, einfach sagen, wir machen eine Quote, was weiß ich was, aber auf jeden Fall runter. Also ich würde, wenn ich was zu entscheiden hätte, würde ich sagen, wir gehen auf die halbe Krimizahl runter und wir finden garantiert Alternativen, weil wenn mal die Entscheidung gefallen ist, dann gibt es genug kreative Köpfe, die sich dann noch Alternativprogramme überlegen, die auch spannend sein können, die Leute auch unterhalten und wo vielleicht noch ein paar positivere Dinge mit vermittelt werden können. Also das, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Dafür haben wir viel zu viele kreative Leute bei uns. Die Frau Schön ist für mich eine von diesen positiven Gestalten, wie ich sie jetzt erlebt habe. Da.
Ja, dann haben wir,
vielen Dank.
Dann haben wir doch, einen Deal. Herr Pfeiffer, Sie halbieren die Krimis und machen mehr relevante Sachen und Frau Schön schreibt für Sie.
Ja, wunderbar. Geben Sie
dann
einen
Vertrag,
ich unterschreibe sofort.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann die ganz vielen Krimi-Fans dann von ARD und ZDF weggehen würden und sich dann bei Streamingdiensten oder wo auch immer dann ihre Krimis suchen werden. Und,
das wird die pessimistische Variante. Wenn sie gute Alternativen finden, dann kann vielleicht mancher Krimi-Fan sagen, oh, es gibt da noch andere interessante, spannende Sendungen außer Krimis. Würde ich jetzt von meiner Warte aus sagen.
Absolut.
Ich stelle jetzt mal eine kühne These auf. Ich glaube irgendwie, dass viele von den Zuschauern, die für bestimmte Krimi-Formate, Fans bestimmter Krimi-Formate sind, vor allen Dingen Fans dieser Ermittler sind, ob man nicht einfach mal probieren könnte, ich sage jetzt mal, den Ermittler sowieso oder die Ermittlerin aus einer bestimmten Krimireihe, die mal den Beruf wechseln zu lassen und zu gucken, irgendwie, ob die Zuschauer mitgehen und sagen, irgendwie, die gibt ihren Beruf aus irgendwelchen Gründen irgendwie und macht jetzt was anderes. Und daraus wird aus der Krimireihe wird eine Familienserie oder wie auch immer, oder was auch immer, was sie dann für einen Beruf ergreift und was sie da erlebt oder er erlebt. Und mal gucken irgendwie, ob die Leute mitwandern oder ob die sagen, wenn es keine Toten gibt, sagen die Zuschauer, dann mache ich da nicht mit. Ich will den oder die Ermittler unbedingt sehen, wie die einen Mordfall auf, und ich will nicht sehen, wie die, sich zum Sterbehelfer ausbilden lassen oder irgendwie eine Orchideenzucht irgendwie beginnen oder ich weiß es nicht. Was auch immer sie machen mögen.
Ja, ein bisschen Entspannungselement muss natürlich dabei sein. Das ist
so, aber das...
die Krimi-Fans sagen doch, sie schauen Fernsehen oder sie schauen Krimis, weil sie die Spannung erleben wollen. Ne? Also da muss natürlich die Alternative auch ein Spannungselement haben.
Sonst, Ich habe einen Vorschlag. Ich habe mir mal angeguckt, welches 2019 die erfolgreichsten Sendungen waren bei den Serien. Ja. In den Top 10 waren 7 Krimiserien und 3 Arztserien. Ich würde sagen, wir bilden irgendeinen Kommissar zum Arzt aus. Oder er greift auf sein Studium zurück und dann läuft die Sache, glaube ich, oder?
Hundertprozentig.
Wir haben dafür also schon mal einen
Lena
Begriff
Odenthal
gebildet.
In der Notfallmedizin irgendwie, da das wird der Knaller.
Ich muss Sie enttäuschen, Herr Fries, das haben wir alles schon bedacht. Ich habe dafür den Begriff Medical Investigation. Damals, als wir die habe ich mit betreut, die Vorabendserie Notruf Hafenkante erfunden haben, hatte mich bei dem Vorschlag so fasziniert, dass dort Streifenpolizei und Notärzte zusammenarbeiten. Und um diese beiden, weil wir gedacht haben, die Leute gucken gerne Arztserie, die Leute gucken gerne Polizeiserie. Was passiert denn, wenn wir die beiden Berufsgruppen, die ja durchaus auch Fälle haben, wo von beiden Seiten was beigesteuert werden kann, wenn wir die in ein Format packen? Die Serie läuft heute noch. Ich habe mich total auf dieses Gespräch gefreut und fand das auch ein sehr interessantes Gespräch. Was ich mitnehme, ist, dass wir bei unseren Krimis noch viel aufmerksamer und sensibler drauf gucken, was erzählen wir da, auf die Qualität noch mehr achten, weil ich gebe das zu, bei dieser Masse an Krimis gibt es solche und solche, und dass wir unsere anderen Programmplätze und anderen Formate, wie die Komödien, wie die Dramen, die Themenfernsehspiele genauso spannend und interessant erzählen, dass die auch Zuschauer kriegen.
Ich bin eingestiegen in das Gespräch, weil ich Herrn Elsland gut verstehen kann mit seiner Ermüdung am Krimi, weil die teile ich so ein bisschen, so, obwohl ich ja nun viele geschrieben habe. Aber nach dem Gespräch hätte ich eigentlich wieder Lust, einen guten Krimi zu schreiben.
Ja, ich freue mich über die positiven Äußerungen der beiden Beteiligten, der Frau Schön und vom Herrn Pfeiffer, dass sie gewisse positive Argumente von mir auch aufnehmen in ihrer Arbeit. Ich bin ja ein Teilnehmer des Zeitgeschehens und ich brauche keine Entspannung über Krimis. Ich habe andere Entspannungswege, ich mache Musik und so weiter. War mehr die Quantität mehr in Qualität, sage ich mal, überzuführen. Das war mehr so der Hintergedanke. Und der kam ja zum gewissen Grad auch jetzt hier an in den Abschlussstatements da. Ne?
Das war der Medienpodcast im Deutschlandfunk nach Redaktionsschluss. Heute mit unserem Hörer Otto Elsland, mit der Drehbuchautorin Dorothee Schön und mit Matthias Pfeiffer im ZDF verantwortlich für Krimis. Sie können unseren Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, und auch in der DLF-Audiothek hören. Wenn Sie selbst Kritik an Medien haben oder Verbesserungsvorschläge oder wissen wollen, wie irgendwas in den Medien funktioniert, schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Stefan Fries, tschüss.